Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Als Lehrer liebe ich es, über Lehrer nachzudenken. Und ganz besonders über diesen einen besten Lehrer aller Zeiten. Ich stelle mir vor, wie er sich überlegt hat, wie er wohl jetzt das Studium mit seiner Klasse beginnt. 3,5 Jahre, also praktisch, sie waren für ein Bachelorstudium eingeschrieben, um danach in die praktische Arbeit zu gehen. Und er wird sich wohl gedacht haben, wie wird meine erste Unterrichtsstunde aussehen, wo ich alle beieinander habe? Was könnten wir denn da machen? Ich meine, ich überlege mir, was ich in der ersten Stunde im Rallye-Unterricht in der ORG 6 mache. Machen das meine Kollegenlehrer nicht auch? Erste Stunde, was machen wir da? Nächste Woche beginnt ein neues Semester. Pentateuchklasse, ich sage euch, das wird so spannend, finde ich. Und ich weiß schon, was ich in der ersten Stunde machen werde. Was Besonderes. Und so, glaube ich, hat auch er sich überlegt, was kann ich Besonderes machen, damit ich diese kleine Schar von jungen Menschen mitnehme, dass sie sagen, jawohl, ich freue mich. Und der sein Lieblingsschüler geworden ist, manchmal gibt es Lehrer, die haben Lieblingsschüler, aber die tun trotzdem nicht die anderen vernachlässigen, bitte, liebe Schüler und Studenten, das geht. Der sein Lieblingsschüler ist, der hat das so dann aufgeschrieben, dass das allererste Zeichen war, das er überhaupt machte, sodass seine Schüler wussten, wow, unser Lehrer ist herrlich. Ihr kennt das erste Zeichen, oder? Jesus nahm seine Mannschaft mit und ging auf eine Hochzeit. Und dort bei der Hochzeit gab es ein Problem. Und es wäre fast alles buchstäblich ins Wasser gefallen. Und obwohl er vorher sagte, Frau, meine Stunde ist nicht da, was wahrscheinlich dafür da war, dass er sagte, ich entscheide, wann es losgeht, ließ er es dann losgehen. Und an diesem Hochzeitsfest verwandelt er Wasser in Wein, verwandelt er jüdische Reinigung in sein herrliches Blut, das wirklich reinigt, verwandelt er Angst in Freude, verwandelt er das trockene Hochzeitsfest in ein jubelndes Fest und rettet das Paar vor Schmach und Schande. Und ich stelle mir vor, wie er da so vielleicht mit dem Wasser hantiert hat, dass er zurückdachte an den ersten Tag der Menschheit, als er auch schon ein Hochzeitsfest gefeiert hat. Und ich stelle mir vor, dass er vielleicht sogar auch schon vorausschaute. Und dass das ein Thema seines Herzens ist, dass er in die erste Unterrichtsstunde hineingelegt hat. Dort in Kana, damals in Eden und dann im neuen Jerusalem. Irgendwie muss Jesus Hochzeit, Mann und Frau, wichtig sein, oder? Wir werden ein bisschen hineinschauen jetzt in, was macht das Bild Gottes aus? Ihr habt ja da schon einen Text und den Text, den schauen wir uns einmal an. Meistens beginnt man am Anfang, oder? Also lasst uns am Anfang beginnen. Wir gehen dahin in Genesis 1, 26 bis 28. Ihr wisst, Genesis 1 ist 1. Mose Kapitel 1 im Deutschen. Und da ist der Text und wir schauen uns den einmal an, was da so steht. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Tiere des Meeres, des Himmels und der Erde. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und da taucht schon das Erste auf, wo wir uns eigentlich fragen, was bedeutet das? in unserem Bild. Wir werden nach dem Bilde Gottes geschaffen. Was ist das Bild Gottes? Und dann schauen wir noch weiter. Das funktioniert nicht mehr. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Gott schuf den Menschen und er schuf ihn. Das heißt, der Mensch ist Bild Gottes. Soweit, so gut. Dann ist da aber etwas Besonderes. Da steht was von sie. Schon in Vers 26, sie sollen herrschen. Und deswegen übersetzen eigentlich die Bibeln alle, könnte man sagen, den ersten Teil von Vers 26 mit Menschen. Obwohl da eigentlich nur Mensch im Hebräischen steht. Lasst uns Adam machen. Adam steht da. Und sie sollen herrschen. Damit ist für den aufmerksamen Leser schon mal klar, okay, da wird ein Adam gemacht. Bitte denkt jetzt nicht an den Namen Adam, sondern Adam als Begriff für Mensch. Da wird ein Mensch gemacht und der Mensch ist sie. Sie sollen herrschen. Und das sie kommt dann in Vers 27 auch nochmal sehr überraschend, weil er ihn, diesen Menschen, nach dem Bilde Gottes schuf. Und dann heißt es, männlich und weiblich schuf er sie, so wörtlich. Auch hier, eure Übersetzungen haben meistens Mann und Frau. Aber es steht männlich und weiblich, also ein männlicher Mensch und ein weiblicher Mensch. Beide sind Mensch. Und deswegen schuf er sie. Und dann geht's weiter mit sie. Er segnete sie, er spricht zu ihnen, und das hätte ich auch blau markieren können. Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde, macht euch untertan, herrscht über die Tiere des Meeres, des Himmels und der Erde. Gut. Also wir verstehen, Gott macht den Menschen zu seinem Bild. Und dann macht er den Menschen in zwei Formen. Ein männlicher Mensch und ein weiblicher Mensch. Nichts Neues. Wir haben dann eine Struktur hier drin. Ihr seht hier, das mache ich mit A und gelb hinterlegt. Wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, dann wird das hier wiederholt. Er macht es dann. Das erste ist die Überlegung Gottes und dann führt das aus. Und dasselbe haben wir natürlich bei B auch. Sie sollen herrschen. Das ist das, was er sich überlegt. Und dann gibt er den Auftrag den Menschen da unten. Und es fällt auf, was hier ein bisschen weiß ist, das hat er vorher nicht so gesagt. Das ist das, was dann, wenn er es verwirklicht, besonders ist. Ich mache das hier mal grün. Männlich und weiblich schuf er sie. Und im Segensspruch geht es auch um männlich und weiblich, wenn er sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir einen männlichen Menschen und einen weiblichen Menschen haben. Und damit beginnt der Mensch als sexuelles Wesen. Jetzt kann man viel über Sexualität sagen und das wird uns überwältigen, wenn wir uns das anschauen, aber es soll einen Blick darauf geben, was Sexualität zumindest heute in uns auslöst. Und ich bin mir sicher, das war von Anfang an schon so, gleich damals im Garten Eden. Wir haben verschiedene Bereiche da, den körperlichen Bereich, auf den jetzt einmal der Garten Eden schaut, mit männlich und weiblich. Aber es gibt, wenn ich so rechts rumgehe, den psychisch-seelischen Bereich. Ein männlicher Mensch und ein weiblicher Mensch sind in ihrer Psyche, in ihrer Seele, in ihren Emotionen tatsächlich unterschiedlich. Ich rede jetzt hier natürlich allgemein. Es mag immer vereinzelte Ausnahmen geben, verzeiht mir, dass ich jetzt nicht auf alle eingehe. Aber grundsätzlich sind wir unterschiedlich. Auch sozial und emotional, wie Männer und Frauen sprechen, ist unterschiedlich. Dazu brauche ich nicht den Klassiker aller Klassiker zu lesen. Das verstehen wir schon, wenn wir reden miteinander. Und dann auch auf der soziokulturellen Ebene in unserer Gesellschaft, auch da gibt es einfach Unterschiede. Es macht was aus, ob ich ein männlicher Mensch oder ein weiblicher Mensch bin. Und für euch zum Nachdenken, einfach nur, ob es für euch auch etwas ausmacht, ob du männlich oder weiblich bist, eine einfache Frage. Stell dir den Auferstehungsmorgen vor. Oder vielleicht ist es ein Auferstehungsabend. Oder in einer Nacht, wo plötzlich alles hell ist und du stehst auf. Und meine Frage an dich, wenn du dir das vorstellst, wie siehst du dich dort? Siehst du dich dort als männlichen Menschen auferstehen, wenn du ein Mann bist? Oder als weibliche Menschen, wenn du eine Frau bist? Oder denkst du, oh, dann werde ich auferstehen als was anderes? Was völlig anderes? Nun, das ist natürlich ein bisschen Spekulation und doch nicht so viel. Wir wissen ja, wie Jesus auferstanden ist. Aber es ist etwas ganz inhärent in mir drin, dass ich ein männlicher Mensch bin. Ich kann mir das jetzt nicht wirklich anders vorstellen. Und meine Frage an dich ist, wie hättest du es dir vorgestellt? Merkst du, dass dein sexuelles Wesen praktisch du bist? Das ist Identität, steht da ganz rechts. Ich bin das. Wenn ich anders wiedererweckt wäre, würde ich mich fast fragen, bin ich dann noch ich? Und das zeigt, wie extrem tief Sexualität im Menschsein verankert ist. Ich kann das nicht voneinander lösen. Und das gilt auch für Menschen, die sich selber als asexuell bezeichnen, denn die Bezeichnung asexuell hat ja eigentlich eher was mit der psychisch-seelischen Ebene zu tun, aber andere Sachen sind trotzdem noch vorhanden und da. Wir sind sexuelle Wesen. Und Gott hat uns so geschaffen als sexuelle Wesen. Und das steht gleich am Anfang so da. In Kapitel 2 kommt dann so ein bisschen die Lupe drauf, wie Gott den Menschen als Mann und Frau schafft. Und das wissen wir. Ich brauche die Texte nicht zu lesen. Ihr habt sie im Ohr oder im Auge oder im Gedächtnis. Zuerst wird der Mensch als männlicher Mensch gemacht und dann wird der weibliche Mensch geschaffen aus einem Teil des männlichen Menschen. Der erste Mensch, der aus einem anderen Menschen geschaffen wird. Fantastisch. Gott hat sich etwas ganz Besonderes aufgehoben für die Erschaffung dieser zwei Menschen. Das hat er vorher so nicht gemacht. Und dann baut er wie ein fantastischer Architekt diesen weiblichen Menschen. Das steht auch da, er baut. Gott wird ein Architekt. Vorher war er beim männlichen Menschen eine Art Töpfer und beim weiblichen Menschen ist er jetzt eine Art Architekt. Oh, Gott ist viel. Er ist Gärtner, er ist Handwerker. Also die Schöpfung ist wirklich hands-on, könnte man sagen auf Neudeutsch. Und als er sie dann fertig hat, bringt er sie, der ja vorher der Arzt war und den männlichen Menschen noch unter Anästhesie gesetzt hat, in einen Tiefschlaf versetzt, zu dem männlichen Menschen. Und dann ist er auch noch der Eheschließer, der Hochzeitszeuge. Und dann kommt der Jubelruf des Menschen und jetzt ist der Mensch endlich wirklich Bild Gottes, weil er zum allerersten Mal spricht. Von Gott hören wir nämlich gleich von Anfang an, dass Gott redet. Und der männliche Mensch findet die ersten Worte, wenn er den weiblichen Menschen sieht. Und dann lesen wir da in Vers 23 diesen Jubelausruf, das ist doch Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Und er ist einfach geflasht. Das ist der Beginn von Mann und Frau. Die Bibel verwendet dafür verschiedene Sprachelemente. Wir haben zuerst den Menschen, Adam, dann männlich, weiblich, das sind zwei andere Worte, dann wieder zwei andere Worte, Mann und Frau. Das wird übrigens auch für Tiere verwendet in Kapitel 7. Die kommen da ja zu zweit, männlich und weiblich, zur Arche. Und da steht dann auch, Ish und Isha kommen zur Arche. Und dann steht da noch ein Wort, Hilfe. Das hat Luther ein bisschen daneben übersetzt, finde ich, mit Gehilfin. Wie immer, darüber können wir gleich noch nachdenken. Was klar ist, ist, Gott hat also die erste Ehe gestiftet. Jesus, so glauben wir, war der, der das gemacht hat. Der Schöpfer der Welt und des gesamten Weltalls ist der Urheber dieser Einrichtung. Und jetzt wollen wir ein bisschen reinschauen, was wir aus diesen ersten zwei Kapiteln über das sexuelle Wesen lernen. Die Bibel betrachtet nicht die ganze Blume dessen, was Sexualität ausmacht. Und würden wir noch mehr betrachten wollen, bräuchte es noch eine weitere Predigt oder zwei oder drei. Und wer weiß, vielleicht kommt das ja mal. Wie sieht aber Sexualität nach Gottes Idee in der Bibel am Anfang aus? Und ich möchte euch 10 Punkte präsentieren, von denen 9 ganz sicher mit einem anderen Alttestamentler zu tun haben, der Richard Davidson heißt, der das so dargelegt hat. Und ich folge ihm da zu großen Teilen. Was ist Sexualität nach Gottes Idee? Zuerst einmal, bist du ein sexuelles Wesen? Bist du als Mensch geschaffen? Und als Mensch geschaffen für Beziehung? Der Mensch ist ja das Höhepunkt der Schöpfung, männlich und weiblich. Da hört dann eigentlich auch das Schöpfungswerk in Genesis 1 auf. Es kommt nur noch der Sabbat, wo ja nicht wirklich etwas gemacht wird. Ja? Da wird was anderes gemacht, Zeit. Aber als Schöpfungswerk ist das der Höhepunkt. Das Letzte ist das Höchste. Und das sind diese 2 Menschen, die sexuell verschieden sind. Die Körperlichkeit des Menschen gehört also zur Schöpfung. Ich weiß nicht, wie du zu deinem Körper stehst. Magst du ihn nicht? Bist du glücklich über das oder nicht? Also manche Dinge an mir gefallen mir nicht. Ich will die gar nicht groß ausbreiten. Ja. Aber eine ganz einfache Sache ist, dass ich euch nicht sehe, wirklich, und ich das brauche, obwohl Brillen machen ja natürlich intelligent. Ja. Also alle Brillenträger, kein Problem. Ich möchte ja intelligent aussehen. Aber trotzdem, irgendwie, ich könnte auch so ein Ding mit Glasscheiben reinsetzen, hätte kein Problem. Und bei dir gibt's vielleicht auch Dinge, die du nicht magst. Gerade die Woche gab's im ORF eine Nachricht, wo gesagt wird, dass die Schönheits-OP und die chirurgischen Eingriffe enorm gestiegen sind dieses Jahr. Überhaupt, ich habe dann meinen Freund, den Ariel Nolze, gefragt, der ja da im entfernten Sinne in der plastischen Chirurgie ja arbeitet, jetzt nicht mit Schönheits-OPs, aber anderen Sachen. Und er hat das bestätigt, das stimmt, was die schreiben. Und das ist nicht nur letztes Jahr so, das ist die ganzen letzten Jahre immer so gewesen. Es wird immer mehr, es wird immer mehr. Und vor allem, liebe Jungs und Männer, haltet euch fest, es wird bei Männern mehr. Männer machen alles Mögliche, um ihren Körper ein Stück zu verändern, um schöner auszusehen, so wie das Produkt gewünscht wird in der Öffentlichkeit. Wir haben schon eine interessante Einstellung zu unserem Körper, kommt mir manchmal vor. Was die Bibel hier zeigen will, ist, der Körper, egal wie er dann jetzt aussieht, und ja, die Sünde hat auch Einzug gehalten bei uns im Körper, aber er ist von Gott gewollt und geschaffen. Und wir sind gewollt als männlicher und weiblicher Mensch. Der Mensch ist nicht für Isolation geschaffen, merke ich dadurch. Der männliche Mensch denkt sich ja, wo ist mein Gegenüber? Und als der männliche Mensch das begreift, sagt Gott, jetzt ist Zeit. Jetzt ist Zeit, dass ich ihm das Gegenüber bringe. Pädagogisch sehr wertvoll, ja. Erstmal die Leute fragen lassen, was ist da eigentlich los? Zweifel, gute Zweifel hegen. Hat Gott mich da irgendwie übersehen? Wo gibt's den Part zu mir? Wir merken, der männliche Mensch ist auf einen anderen ausgerichtet. Das ist so stark, dass es drin ist in uns, Sexualität ist die körperliche Dimension unserer Beziehungsfähigkeit. Nähe, Bindung, Verantwortung, das hat alles auch was damit zu tun, dass ich ein sexuelles Wesen bin. Der Martin Buber hat das als jüdischer Philosoph genial zum Ausdruck gebracht in seinem Buch Ich und Du. Der Mensch wird am Du zum Ich. Und das brauche ich gar nicht erklären. Das ist so knapp und schön und so wahr. Auch der zweite Satz. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn Gott das so macht und verbindet mit Sexualität des Menschen, dann merke ich, Gott ist Beziehung über alles wichtig. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt der Lehrer, sondern ihr seid meine Freunde. Und die Kinder wissen, wie es weitergeht, wenn ihr tut, was ich euch sage. Gott ist ein Beziehungsgott. Das ist die Nummer eins für ihn. Und wenn er den Menschen als sexuelles Wesen schafft, dann legt er das in den Menschen hinein. Du brauchst ein Du. Auch im Ausleben einer Sexualität brauchst du ein Du. Ein zweiter Punkt. Natürlich ist ein männlicher und ein weiblicher Mensch am Anfang, sind die zwei zusammen, dann ist das eine heterosexuelle Beziehung, keine Frage. Und das taucht immer wieder hier auf. Die beiden sind gleich, Gleichbild Gottes, aber halt unterschiedlich im Geschlecht. Die beiden sind gleich, eine Hilfe ihm gegenüber und trotzdem gegenüber, unterschiedlich. Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Und dann kommt etwas, so ein Sprachbild. Sie soll Isha genannt werden, weil sie vom Ish genommen ist. Ish, Isha. Und Luther an der Stelle genial, finde ich, wie er das macht. Männin und Mann. Wer nennt heute noch Frauen Männinnen? Das klingt seltsam, oder? Also ich würde es nicht tun. Man könnte ja was anderes dabei denken. Das ist eine Männin. Aber trotzdem, durch die Sprache wird zum Ausdruck gebracht, wie eng sie zusammen sind und trotzdem, wie unterschiedlich sie sind. Diese erste Beziehung ist eine heterosexuelle Beziehung. Wenn sie eine sexuelle Beziehung hier ist, und das ist sie. Und sie ist natürlich monogam, können wir jetzt sagen, ja gut, es gibt nur einen männlichen Menschen und einen weiblichen Menschen, klar. Aber durch die ganze Bibel hindurch zeigt sich es, dass eine monogame sexuelle Beziehung das ist, wo Gott sagt, hier kannst du deine Sexualität ausleben, in sexueller, körperlicher Weise. Das bestätigt natürlich auch Ellen White. Diese erste Ehe ist ein Beispiel dafür, wie alle Ehen sein sollten. Gott gab dem Mensch eine Frau. Und hätte er es für besser gehalten, was anders zu machen, hätte er was anders gemacht. Vierter Punkt. Gleichheit der Geschlechter ohne Hierarchie. Manche glauben, dass die Reihenfolge darüber entscheidet, wer höher steht. Habt ihr das schon mal gehört? Und Paulus macht fast so etwas Ähnliches in 1. Timotheus 2,13. Aber den Text können wir jetzt nicht erklären. Und trotzdem, in der Schöpfungsgeschichte hat die Abfolge dessen, wer wann gemacht wird, keine Bedeutung dafür, wer höher ist. Und wenn das wäre, dann müsste man sagen, die Frau ist der Höhepunkt. So wie wenn der Mensch am sechsten Tag geschaffen ist, ja, und das der Höhepunkt ist, dann müsste die Frau, die danach noch geschaffen wird, wirklich als allerletztes, was geschaffen wird, das müsste dann die Krone der Schöpfung sein, wenn man das so argumentieren will. Machen wir nicht. Wir drehen es auch nicht um. Auch das Wort Gehilfin ist echt ja nicht gut. Das ist ein Wort, was Gott für sich in Anspruch auch nimmt. Gibt es natürlich auch für Menschen. Und das sind alle Stellen, an denen Gott eine Hilfe für den Menschen genannt wird. Also wenn die Frau eine Hilfe für den Mann wäre, für den Ehemann, dann stellt sie sowas dar wie, haltet euch fest, so ähnlich wie Gott für den Menschen das ist, ne? Also auch das ist keine Bewertung einer Hierarchie. Sie entspricht ihm, sie ist ein Teil des Mannes. Ich finde nichts in 1. Mose 1 und 2, das mir die Idee gibt, die zwei sind irgendwie nicht auf gleicher Höhe. Auch das wird von Ellen White so bestätigt, ein klassisches Zitat. Eva wurde aus einer Rippe geschaffen, die aus Adams Seide stammte. Das Wort Rippe steht natürlich in der King James. Das Wort ist eigentlich sowas wie ein Skelettteil, eine Strebe. So wie eine Säule in einem Haus. Also es ist was, vielleicht ein bisschen was mehr als nur eine Rippe. Dies bedeutet, dass sie ihn nicht als Haupt beherrschen soll. Sie kommt nicht vom Kopf. Sie durfte aber auch nicht als minderwertig unter seine Füße getreten werden, sondern sollte ihm ebenbürtig zur Seite stehen und von ihm geliebt und beschützt werden. Dieses geliebt und beschützt, das hat etwas mit der Rolle zu tun. Darüber schreibt der Paulus in Epheser noch ein bisschen mehr. Können wir uns heute auch nicht anschauen. Vielleicht auch mal anders mal. Aber ebenbürtig steht sie zur Seite, also auf Augenhöhe. Als Teil des Mannes, als Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch, war sie sein zweites Ich. Und da kommt's wieder, das Ziel Gottes, wenn er Menschen als sexuelle Wesen schafft. Es geht um innige Verbindung und herzliche Beziehung, die der Herr, der Schöpfer, für sie geplant hatte. Ich halte für mich nochmal fest und für uns alle, wenn Gott uns als sexuelle Wesen schafft, dann schafft er und legt die Beziehung zum Du mit hinein. Das ist ein hohes Ziel der Sexualität. Kurzer Exkurs zum Neuen Testament, ganz schnell. 1. Korinther 7. Später sage ich noch in der Predigt, dass die Sexualität etwas ist, was ganz besonders angegriffen wird. Unsere Sexualität als Mensch wird stark angegriffen nach dem Sündenfall. Sünde greift Sexualität an. Und eins, was passiert ist, ist eine leidvolle Geschichte. Ich nenne es einfach die Unterdrückung und die Nichtgleichstellung der Frau, nicht nur in der Ehe, in der Gesellschaft, in allen Dingen, wo verschiedene Rollen genommen werden, um dann zu sagen, und deswegen ist eine minderwertig. Zur Zeit, als das Christentum aufkam, als man diese griechische Philosophie, und manche Römer haben das dann auch übernommen, als man die im Kopf hatte, dass Frauen wirklich eigentlich schlechte Männer waren, so drückt es Aristoteles und Platon aus. Da ist das, was das Christentum bringt, eine sexuelle Revolution. Eine sexuelle Revolution durchs Evangelium. Wenn man da liest, wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der zweite Teil, das ist okay in der Gesellschaft, jede Frau soll ihren Mann haben. Aber dass jeder eine eigene Frau nur hat und sonst niemand anders, keine Konkubinen und andere, mit denen man auch noch seine sexuelle Ausschweifung leben kann, das ist eher neu. Zumindest in der Oberschicht. Vielleicht die einfachen Leute hatten wirklich nur monogame Beziehungen. Das erklärt auch, warum Paulus übrigens in 1. Timotheus 3 und Titus 1, 6 sagt, ich möchte gerne einen Gemeindeleiter und Vorsteher haben, einen Episkopos, ja, der Mann einer Frau ist. Und zwar nur einer Frau. Und die Frau braucht er da nicht erwähnen, weil das war in der Kultur nicht die Herausforderung. Die Herausforderung war, ob ein Mann das einer Frau ist, also Fußnote, das heute zu nehmen, um zu sagen, wir brauchen ausschließlich männliche Gemeindeleiter, ist ein Verständnis, das nicht die Kultur mit ins Spiel nimmt und nicht das, was Paulus hier schreibt. Vers 3, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Das ebenso taucht da auf, Gleichheit. Vers 4, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ich kann mir vorstellen, wenn der Korintherbrief zum ersten Mal in Korinth vorgelesen wurde, die Männer nicken. Gut, super, ja, so soll es sein. Und der nächste Satz hebelt sie aus. Was habe ich da gerade gehört? Kann mal jemand den Paulus schnell zurückschreiben? Hol ihn ans Telefon, das kann ja nicht sein. Wenn er sagt, ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Das ist revolutionär. Wer glaubt, dass Paulus ein Frauenschasser war, ist daneben. Der hat eigentlich Paulus nicht gelesen. Entzieht euch einander nicht. Das kann nicht nur einer entscheiden, das müssen beide entscheiden. Ah, und da können wir das ganze Kapitel durchgehen. Ich glaube, das ganze 1. Korinther 7 Kapitel zeigt die Gleichheit in ihrer Würde zwischen Mann und Frau, auch innerhalb der Ehe. Zurück zu Genesis 1 und 2. Sexualität hat auch etwas mit Ganzheit und Einheit zu tun. Also wenn der Mensch beziehungsorientiert geschaffen ist und die zwei dann als sexuelle Wesen zusammenkommen, dann passiert etwas. Und der Vers 24 im Kapitel 2, der stellt jetzt ein echtes Paradigma dar für eine Ehebeziehung. Darum beginnt es, zurückverweisend auf, sie sind gleich und doch eben geschlechtlich differenziert. Und deshalb, weil das so ist, weil sie gleich und unterschiedlich sind, gilt das. Und dann kommen drei Sätze, die noch einmal drei Elemente bringen, was wichtig ist für Sexualität. Die schauen wir uns noch an. Er wird ein Mann, seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das bedeutet Exklusivität. Ein Mensch steht in Verbindung mit seinen Eltern. Alle Kinder hier vorne, die da waren, ich glaube wirklich alle Kinder haben mindestens einen Elternteil und stehen mit den Eltern in einer Bundesbeziehung, obwohl sie das gar nicht gewählt haben. Aber ihr Eltern fühlt euch in dieser Bundesbeziehung. Und es ist richtig und gut so. Wir können das Erziehung nennen, Familie, du bist mein Sohn, meine Tochter. Es gibt viele Bezeichnungen dafür. Dieser Bund führt uns ins Leben ein. Der Bund, den man dann als sexuelles Wesen mit einem anderen schließt, ist dann ein Bund, der nicht gleichberechtigt sein kann. Dieser Bund muss der primäre Bund sein. Und deswegen sagt die Bibel verlassen. Ein Wort, das ein Bundeswort ist im Alten Testament. Und das bedeutet, dass man den Bund nicht mehr an die Nummer 1 setzt. Denn es gibt nur einen Bundespartner. Und in der Ehebeziehung ist das der Ehepartner und nicht die Eltern. Sind die Eltern gleich wichtig? Ganz sicher sind Probleme angesagt. Es hat auch was mit Dauerhaftigkeit zu tun. Dieses Anhängen ist auch ein Bundeswort. Und es wird verwendet für, du hängst dich an Gott an. Das wird auch nicht sexuell verwendet. Es ist ein echter Bund, den man schließt, der aber auch dauerhaft ist. In der Bibel wird das auch Bund genannt. Und spannend, in Sprüche 2,17 wird er sogar der Bund ihres Gottes genannt. Für die Frau, die ehebrecherisch weggeht, die verlässt. Zuerst ist das Verlassen wieder, das Bundeswort, was auch in Genesis 2 steht. Und dann, sie vergisst den Bund ihres Gottes. Das heißt, der Ehebund ist ein Bund, den man entweder auch mit Gott geschlossen hat, als dem Dritten oder Ersten im Bunde, oder im Beisein von Gott als Zeuge. So wird es auch in Malachi 2, Vers 14 genannt. Die Frau, mit der du seit Jugend zusammen bist in der Ehe, ist die Frau deines Bundes. Das heißt, die erste Bundesbeziehung wird gewechselt zu der Beziehung mit dem sexuellen Partner, die hoffentlich auf Liebe und freie Wahl beruht. Aber auch da hat Sünde sehr bald schon andere Komponenten reingebracht in der Welt und manche suchen sich den Partner einfach nicht aus und können das auch nicht. Sexualität hat auch was mit Intimität zu tun. Sie werden ja ein Fleisch, das ist der dritte Satz. Und das Ein-Fleisch-Sein ist so ein genialer Begriff. Es umschließt alles, sexuell, sozial, geistlich. All diese Ebenen, die ihr vorher auf der Blume gesehen habt, da werden jetzt zwei Menschen zu eins. Und so ist auch die sexuelle Beziehung, kurz Sex genannt, ein Alleinstellungsmerkmal für die Ehe. Das Alte und das Neue Testament macht es immer wieder deutlich. Eine sexuelle Beziehung gehört in den Bund der Ehe. Das ist die Reihenfolge. Der Bund und dann die sexuelle Beziehung zueinander. Das macht auch Jesus klar in dem Paralleltext zu unserem Predigttext. Und es ist interessant, dass er da genau auf dieses männlich und weiblich als einziges Zitat aus Genesis 1 anspielt. Er hat sie männlich und weiblich geschaffen. Jesus, der das wahrscheinlich selber gemacht hat, sagt, ich habe einen männlichen und einen weiblichen Menschen gemacht, darum, dass sie das dann tun sollen. Sie werden am Ende ein Fleisch. Hat natürlich auch mit Fortpflanzung zu tun. Ihr wisst noch den grünen Rahmen, ja? Männlich, weiblich, deswegen seid fruchtbar, mehret euch und fülle die Erde. Das ist ein Segen und ein Geschenk Gottes. Und zuletzt, es ist auch einfach nur schön. Und Schönheit der Sexualität ist, es ist gut. Es ist gut, dass du einen Körper hast, der männlich oder weiblich ist. Es ist auch schön, wenn du in einer Ehebeziehung deine Sexualität lebst, den Körper in der körperlichen Beziehung verwendest, einsetzt. Alles toll. Und das sagt Gott durch das Wort gut. In Genesis 2,18 sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dann schafft er die Frau und das Ehemodell. Und dann kommt das, was am Ende, nachdem so die Lupe eben Genesis 2 betrachtet hat, in Genesis 1,31 am Ende kommt. Und das heißt, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut und schön. Und da brauche ich ein bisschen euer hebräisches Sprachgefühl. Es gibt ein Wort, das Wort heißt Tov. Und Erik lächelt das schon, ja, Tov. Wie merkt man sich das am besten? Boker Tov, guten Morgen, schönen Morgen. Ja, also ich erzähle meinen Schülern und Studenten, merkt es euch doch mit Tofu. Je verrückter die Eselsbrücke ist, desto leichter merkt man sich, denke ich immer. Aber Tofu hält meine Frau für ein gutes und schönes Essen. Wobei wir gleich beim Geschlechterunterschied sind. Und so merke ich mir das. Tof heißt also schön. Ja? Einfach auch schön. Und das kommt an vielen Bibelstellen vor und wird dort auch mit schön übersetzt. Hätte man auch hier machen können. Wenn Gott sagt, es ist gut, meint er nicht ein moralisches Urteil. Wie denn auch? Er hat gerade geschaffen ohne Sünde. Es ist nicht moralisch gut. Was ist es dann? Es ist einfach gut. Es ist super, könnt ihr stehen. Es ist schön. Es ist nicht nur schön, es ist sehr schön. Wow! Und was hat er als letztes gemacht? Einen männlichen und einen weiblichen Menschen. Der Satz in 1. Mose 1, 31 kommt direkt nachdem Adam seinen Jubelruf gestartet hat. Wow! Und Gott sagt daraufhin, yes, sehr schön. Sexualität ist schön. Gut, wenn ich jetzt hier enden würde, dann lasse ich noch was Wichtiges aus. Denn wir sind wieder zurück bei Christus, dem ersten Lehrer. Paulus hat da so einen Text. Nachdem er da in Epheser 5 über die Ehe spricht, und da sagt er vieles und sehr Interessantes darüber, keine Frage, zitiert am Ende diesen Text aus Genesis 2,24. Und dann haut er einen Satz heraus, der uns zum Nachdenken bringt. Dies Geheimnis ist groß. Ein Mega-Geheimnis. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Ach, an der Stelle hätte ich jetzt gerne den Paulus im Unterricht. Ich würde ihn gleich fragen, Paulus, bitte pack das aus. Was redest du jetzt? Was meinst du denn? Ja, aber leider denkt er sich, er muss jetzt Kapitel 6 schreiben. Und das hat dann nichts mehr mit Mann und Frau zu tun. Ach, schade. Aber so ein paar Anzeichen haben wir ja in der Bibel. sie beginnt ja mit einer Hochzeit, sie endet mit einer Hochzeit und Jesus redet auch oft von einer Hochzeit, er handelt nicht nur an einer Hochzeit. Die Hochzeit gehört zu seinen Lieblingsgleichnisbildern, um etwas über Gott und die Gläubigen zu sagen. Da muss wirklich was dran sein, dass die Ehe ein Bild für Christus und die Gemeinde ist. Wie kann sie das sein? Das wird euch vielleicht jetzt kurz überfordern, aber das sind die 10 Punkte links, die wir gerade durchgemacht haben. Vielleicht hier und da ein bisschen anders geschrieben, aber glaubt mir, es sind dieselben 10 Punkte. Was ich mit euch kurz anschauen möchte, ist, was rechts steht. Ist die Ehe wirklich ein Geheimnis für Christus und die Gemeinde? Nun, wir sind geschaffen für Gemeinschaft mit Gott, mit Christus. Ich glaube, das ist keine Frage. Als Bräutigam und Braut sind wir verschieden. Also Christus ist nicht so wie wir. Und doch sind wir eins. Wir sollen eins sein mit ihm. Er will der alleinige Herr sein. Es gibt keinen anderen Bräutigam in unserem Leben als Christen. Diese Exklusivität drückt sich also auch in unserer christlichen Beziehung zu Gott aus. Er sagt, dass wir als Mann und Frau gleichwürdig sind. In Christus ist weder Mann noch Frau. Und das drückt sogar Paulus aus. Vielleicht hat er da ein Stück auch des Geheimnisses schon gelüftet. Und das bedeutet, dass wir in Liebe einander dienen. Christus gibt das Leben für uns, das ist auch wie Paulus es sagt. Und der Mann gibt das Leben für die Frau. Und überhaupt geben Freunde das Leben für die Freunde. Also auch das macht christliches Leben aus. Ein Fleisch und Ganzheit in Christus, das wäre hier eigentlich das Wort, bin ich eine neue Kreatur. Ich habe eine neue Identität. Ich bin eins mit Christus und das macht mich ganz neu. Hingabe und ungeteiltes Herz, ewige Beziehung, das Bekenntnis wird sogar sichtbar auch gemacht. Christus lässt die Taufe an sich geschehen. Ermutigt seine Jünger zu taufen, gibt ihnen sogar den Auftrag dazu, ein sichtbares Bundeszeichen des Lebens mit Jesus. Tiefste Nähe, Punkt 8, Christus kennt und trägt und heilt dich. Totale Intimität mit Christus. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass die Ehebeziehung so eine Art Typus ist, denn totale Intimität, damit tun wir uns auch selbst in Ehebeziehungen schwer. Total. Aber in der Christusbeziehung, die sie symbolisieren soll, da gehört das hinein. Welchen Bereich willst du da auslassen mit Christus? Selbst Fruchtbarkeit ist vergleichbar, denn wir sollen Frucht bringen. Jesus spricht oft auch von den Früchten, die wir bringen können und Paulus macht das auch. Und letztlich ist es auch einfach nur schön. Ein Christenleben ist schön. Christus ist schön, er macht die Braut schön und das Leben mit ihm ist schön. Ist das nicht so? Ja, das überzeugt mich jetzt nicht. Ist das Leben mit Christus schön? Ja. Oh, danke. Das ist es. Kein Wunder also, dass die Sexualität angegriffen wird. Wir reden ja oft davon, dass Sabbat und Ehe, so die zwei Institutionen nennen wir sie, aus dem Garten Eden sind, die mitgenommen werden in die Welt, in der plötzlich Sünde auch herrscht. Ja, wobei Ehe ist vielleicht zu kurz gefasst. Es ist alles, was mit Sexualität zu tun hat. Und ja, wenn die angegriffen wird, dann wird das auch für die Ehebeziehung eine Rolle spielen. Und wird natürlich auch dort angegriffen. Und da gibt's vieles, was da eine Rolle spielt. Ganz am Anfang, gleich in Genesis 3, merkt man, das Schamgefühl aufgrund von Nacktheit kommt herein. Etwas Neues. Das ist das erste Neue, was der männliche Mensch zum Ausdruck bringt. Ich habe mich geschämt. Scham hat was mit Entfremdung zu tun, mit Beziehungsbruch. Scham hast du nur, wenn die Beziehung auf dem Spiel steht, beziehungsweise schon abgebrochen ist in einer Form. Sünde packt dich an allen Beziehungen, die du hast. Ein Angriff auf die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Frau, die du mir gegeben hast. Und dann auch später, was Gott zur Frau sagt, ist sicher nicht das, wie er es beabsichtigt hat. In Vers 16. Und dann kennt die Bibel auch eine Reihe illegitimer sexueller Handlungen und Beziehungen. Die erwähnt da ganz viel. Ich will das jetzt gar nicht hier vorlesen. Aber zu jedem dieser Dinge gibt es einen Text mindestens, wenn nicht zahlreiche Texte, die das sagen. Und da gehört auch die sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe dazu, die man vielleicht mit Hurerei hier bezeichnen kann. Etwas, was in unserer Gesellschaft durch eine anders geartete sexuelle Revolution, die im letzten Jahrhundert begonnen hat, Einzug gehalten hat. Ich bin überrascht, dass sie nicht nur in die Gesellschaft Einzug gehalten hat. Ich fühle mich an der Stelle manchmal so ein bisschen neben mir, wenn in einer Jugendgruppe, in einer anderen Gemeinde in Österreich mir die Frage gestellt wird, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Können wir jetzt vor der Ehe miteinander? Denn, und dann kommt gleich als Begründung, denn das machen ja praktisch fast alle. Echt? Ich will das einfach mal so kurz sagen. Selbst wenn es alle machen, es ist nicht das, was Gott für dich als sexuelles Wesen vorgesehen hat. Ich weiß nicht, ob es nicht eine, lass mich mal so formulieren, ob wir in unserer durchsexualisierten Gesellschaft, ob wir in unserer durchpornografisierten Gesellschaft nicht eine neuerliche sexuelle Revolution durchs Evangelium brauchen. Ist es nicht wirklich langsam an der Zeit? Spüren wir, wo uns das alles hinführt, wenn wir dem Drang der Gesellschaft nachgeben? Und der ist ja auch so, der saugt dich ja richtig rein. Serien, in denen solche Dinge einfach als normal betrachtet werden. Frauen, die glauben, nach einem ersten Date müsste man ganz normal auch noch wohin gehen miteinander. So ins Bett. Das ist doch nicht normal. Auch wenn es als normal dargestellt wird. Wir brauchen eine sexuelle Revolution durchs Evangelium. Und da gibt es noch andere Formen, die in der Bibel nicht genannt werden, die alle uns als sexuelle Wesen angreifen, die wir auf die Beziehung, auf ein Du ausgerichtet sind. Oh, wenn du dich an dieser Stelle fragst, ja, aber ich bin Single. Kurze Empfehlung für zwei gute Bücher. Solo, aber nicht allein und 7 Mythen über das Single-Sein. Auch als Single bist du ein sexuelles Wesen. Überraschung? Nein. Und auch als Single muss man sich fragen, wie man Sexualität als sexuelles Wesen sich als Christ gibt. Wie willst du das leben? Gott hat hier einen Schutzraum für uns. Und ja, die Ehe überlebt den Angriff der Sünde. Sie wird mitgenommen aus dem Paradies und bietet jetzt für Menschen einen Schutzraum in geteilter Sexualität. Wie gesagt, das ist nur ein Bereich von dem, was uns als sexuelle Wesen ausmacht, die körperliche sexuelle Ausübung, von dem, dass wir männlich oder weiblich sind. Und es ist der einzige Ort, den es da gibt. Aber es ist auch ein Schutzraum für Kinder und Sexualität. Würden wir am Nachmittag eine Stunde haben über sexuellen Missbrauch oder überhaupt Missbrauch von Kindern, dann würde ich jetzt an dieser Stelle mehr darüber reden. Aber Kinder haben ein Anrecht darauf, dass sie als sexuelle Wesen wachsen können und sich entfalten können. In einer Weise, die sie nicht beschädigt an ihrer Seele. Denn Körper und Seele sind eng verbunden. Denkt an die Blume. Was im Körperlichen geschieht, wird Auswirkungen auf die anderen Blumenteile haben. Wir brauchen den Schutzraum der Ehe. Und wir brauchen diesen Schutzraum auch für die Verheißungen Gottes, die wir in der Ehe gut leben können. Bestimmung zur Mitmenschlichkeit, weg von der Selbstzentrierung. Wir brauchen einander. Und deshalb die Hoffnung für die, die solo sind und vielleicht auch bleiben wollen oder bleiben müssen, ist, wie Jesus es sagt, Gemeinde. Freunde in der Gemeinde. Ihr könnt euch ja noch einmal die Predigt über nicht mehr Liebe ansehen. Freundschaft in der Gemeinde ist so wichtig für unsere Christen, die Single sind. Ich komme zum Ende. Ich weiß, dass ich manches nur antippen konnte, aber ich freue mich, wenn ihr weiter darüber nachdenkt. Wir haben eine ewige Liebesgeschichte hier. Gott hat es fantastisch gemacht. Gott denkt praktisch so, wie kann er den Menschen nichts Besseres geben als etwas, was so sehr Beziehungsbedürftigkeit ausdrückt. Und dann macht er sie eben körperlich unterschiedlich als sexuelle Wesen. Das ist seine Idee dabei. Er will hier eine Liebesgeschichte illustrieren, die mit ihm zu tun hat. Und ich wünsche dir, dass du in deiner Sexualität und auch in deiner körperlich gelebten Sexualität diese Beziehung zu Gott verherrlichst und ausdrückst. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.